herzlich willkommen zur 9. Episode des Public Interest Podcast, dem Podcast des Prototype Fund. Hier ist Patricia und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Medien und Journalismus und auch die Chancen und Herausforderungen, die deren Positionierung in der digitalen Konstellation mit sich bringt. Wie wir zu diesem Thema kommen, verrate ich euch gleich. Davor gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn noch bis zum 31.03. könnt ihr euch für unsere aktuelle themenoffene Bewerbungsrunde bewerben. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite prototypefund.de. Zum Thema der heutigen Folge. Das kommt nämlich aus unserer Trendforschung. Und diese Trendforschung ist das, dass wir jedes Mal, wenn wir eine neue Runde ausschreiben, wie wir es ja aktuell getan haben, immer schauen, was gerade in der Technologie eigentlich spannend ist und auch spannend wird. Denn wir sind ja neben dem Funding auch ein Forschungsprogramm. Und diese Trendforschung wird jedes Mal auch mit der Ausschreibung zusammen veröffentlicht. Dieses Mal geht es nun, wie gesagt, um die Medien und den Journalismus und ihre Positionierung in der sogenannten digitalen Konstellation. Zum Thema der heutigen Episode haben wir natürlich wie immer auch Gäste eingeladen. Nummer 1 ist dabei Katharina Meyer, die im Team Prototype Fund unter anderem auch die Trendforschung verantwortet und die ihr ja vielleicht noch aus der letzten Folge kennt. Und das zweite Interview führen wir mit Alexander Fanta und Ingo Dachwitz, die beide als Redakteure für netzpolitik.org arbeiten und sich also mit dem Thema Medienjournalismus und Technologie ziemlich gut auch auskennen. Bei Journalismus und Technologie denkt man ja vielleicht erstmal daran, wie zum Beispiel Medien konsumiert werden, also dass sie aktuell vermehrt über soziale Medien oder Feedreader oder auch allgemein eher mit technologischen Mitteln als auf Papier konsumiert werden. Es geht gleichzeitig aber auch darum, wie Journalismus gemacht wird. Das heißt, es geht um Recherchewerkzeuge, es geht um Tools für Whistleblower, es geht um Datenvisualisierungstools. Ein Beispiel gerade aus dem Bereich der Recherche ist ja das Recherchenetzwerk Bellingcat, das ihr vielleicht kennt. Da gibt es eine ganz spannende Doku, die es kürzlich bei Arte zu sehen gab, ich fürchte jetzt nicht mehr, wo man sehr viel darüber lernen kann, wie die Mitglieder dieses Recherchenetzwerks sogenannte Open Source Investigation betreiben, indem sie zum Beispiel YouTube-Videos auswerten oder Kartendaten, um so ihre Recherche anzureichern. Gleichzeitig geht es in diesem ganzen Bereich ja auch nicht nur darum, die Technologien zu betrachten, denn diese existieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern es geht auch, und das ist ganz wichtig, um neue Kompetenzen und um Betrachtungsweisen, die Menschen brauchen, um überhaupt komplexe Gemengelagen verstehen und analysieren zu können. Das heißt, zum Beispiel geht es auch um Medienkompetenz in der Gesellschaft und dazu gibt es einen ganz spannenden Bericht von der Stiftung Neue Verantwortung, den wir euch mit in den Shownotes verlinken. Weil wir ja wie immer auch mit ExpertInnen sprechen wollen, geht's jetzt gleich los mit dem ersten Gespräch für diese Folge unseres Podcasts. Nämlich sprechen wir mal wieder mit Katharina Meyer, die nämlich für uns für den Prototype Fund die Trendforschung verantwortet. Hallo und ganz herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du wieder uns hier beglückst im Public Interest Podcast. Gerade habe ich schon gesagt, es geht dieses Mal um das Themengebiet Medien und Journalismus an der Schnittstelle zur Technologie, weil das für die aktuelle 10. Ausschreibungsrunde das Thema war, das in der Trendforschung besonders hervorgestochen ist. Und Katharina, du bist nämlich die Person, die für uns sich um die Trendforschung kümmert und forscht und das alles aufschreibt. Genau, aber vielleicht möchtest du selbst noch mal 1-2 Punkte zu deiner Person sagen, bevor wir da richtig einsteigen.
Genau, hallo Patricia, again. Wir haben ja im Podcast im Moment einen Lauf miteinander und ich finde das auch ganz schön, weil man dann sozusagen auf die vorherigen Folgen aufbauen kann. Du hast ja gerade schon einführend gesagt, wir haben uns auch im Zuge der Corona-Krise, weil Information und deren Einordnung und Verbreitung dann natürlich eine ganz andere und nochmal neu bewertete wichtige Rolle gespielt hat, eben mit Technologien und Medien und Journalismus auseinandergesetzt, in mindestens 3 verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, und es hat sich angeboten, weil erstens relativ viele Reports zeitnah zur Ausschreibung sowieso erschienen sind, mhm, und dann, weil wir auch gemerkt haben, über die Projekte, dass es in dem Bereich noch einen großen Forschungsbedarf gibt und man immer wieder gucken muss, welche Instrumente stehen zur Verfügung, was für Kompetenzen brauchen die Menschen eigentlich, und dafür ist der Prototype Fund ja prädestiniert, und es hat Spaß gemacht, sich sozusagen in dem Feld umzugucken. Es gibt halt sehr, 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 sehr viele Publikationen und Forschungsberichte aus den letzten Jahren, sodass man sich da eher einschränken muss und gucken, was ist denn aktuell besonders wichtig. Und es sind am Ende, glaube ich, 15 Seiten geworden, die auch noch über unsere Website verfügbar sind. Und genau, auf ein paar Sachen können wir eingehen, und beim Rest würde ich dazu einladen, sich einzulesen, auch die Quellen nochmal anzugucken, weil es da eine sehr reiche Forschungslage gibt.
Ja, auf jeden Fall, genau, den Trendreport packen wir eher auch mit in die Shownotes. Und genau, das gute Stück heißt ja Online First, Rolle, Herausforderungen und Chancen für Medien und Journalismus in der digitalen Konstellation. Und ich möchte schon mal spoilern, eine Erkenntnis, die nicht erst aus dem Trendforschungsreport kommt, aber da auf jeden Fall sich auch wiederfindet, ist ja die, dass Journalismus und Technologie immer weiter auch aneinander rücken. Und ich würde ganz gerne damit einsteigen, mal darüber zu sprechen, woher denn dieses Aneinanderrücken dieser beiden Bereiche rührt.
Genau, das ist eine breite Frage und die kann man sehr, sehr vielfältig beantworten. Ich würde damit anfangen, das zu sagen, was ich eigentlich immer, jedes Mal, wenn wir im Kontext des Prototype Funds über Technologien und Gesellschaft sprechen, zu sagen, was ich immer sage, und zwar: Technologien und Software sind die Infrastruktur, auf der die Gesellschaft einfach stattfindet. Das ist sozusagen nicht was zukünftig eintreten wird, sondern das ist bereits jetzt so mit allen ihren Funktionen. Da hört man sich wahrscheinlich an wie ein kleiner Luhmann, und dazu gehört natürlich auch Journalismus und die Medienwelt an sich. Und um das so ein bisschen einzuordnen für die Hörer, also ich würde davon ausgehen, dass zumindest bei der Produktion einerseits natürlich im Wissensmanagement, das Journalisten betreiben, insbesondere wenn sie irgendwie im Team arbeiten und nicht alleine, dann in Design und Darstellung. Da gibt es ja mit dem Datenjournalismus tolle neue Möglichkeiten seit ungefähr 10, 15 Jahren, die zum State of the Art geworden sind, vorher vielleicht nicht so bestanden haben, dann aber auch im Zuschnitt und den Ausspielwegen, weil vieles einfach personalisiert wird. Das heißt, über Algorithmen kennt man das ja von den sozialen Medien, dass einfach nicht jedem Benutzer dasselbe Profil angezeigt wird in seinem Stream, sondern das auf ihn persönlich zugeschnitten ist, auch im Kontext von Werbenetzwerken und Cookies und diesen ganzen Technologien, die da im Einsatz sind. Und dann eine weitere Ebene, wozu sich ja auch noch das Interview mit den Journalisten, das wir noch führen werden, auch wichtig wird, wenn man sich anguckt, was im Bereich der Marktmacht los ist, weil viele Technologiekonzerne oder Internetunternehmen, klassische, sind mittlerweile, auch wenn sie es gerade im Kontext des Rechts halt immer noch abstreiten, auch Medienunternehmen oder fördern zumindest in dem Bereich sehr stark und haben teilweise Open-Source-Strategien und auch Werkzeuge, die halt weitläufig eingesetzt werden von Journalisten und Bürgerjournalistinnen, denn das Spannende am Internet ist ja, und das ist keine neue Erkenntnis, dass eben du nicht nur Konsument sein kannst, sondern mittlerweile viele Produktionsmittel halt so einen demokratischen Zugang haben, dass du selber ziemlich leicht, wie wir es hier auch machen, deinen eigenen Podcast aufnehmen kannst, irgendwie bloggen, Newsletter pflegen und raussenden. Da gibt es gerade eine große Verlagerung dahin. Das ist natürlich auch alles ermöglicht durch Weiterentwicklungen in der Technologie, dass sie eine gute Zugänglichkeit haben. Und da gibt es durchaus auch viel im Open-Source-Bereich, ist mir bei der Recherche klar geworden.
Okay. Mich würde, genau, also du hast es eigentlich gerade schon irgendwie bei einigen Sachen ja angesprochen, also gerade was zum Beispiel so auch die Ausspielwege von so Medien betrifft. Aber mich würde noch vielleicht interessieren, ob es ein paar noch konkretere Beispiele gibt oder so dafür, wie so dieses Aneinanderrücken oder so dieses vermehrte Verwenden auch von Technologien die Medienlandschaft insgesamt verändert.
Ich glaube, da möchte ich am allerliebsten zwei Beispiele geben. Und zwar einerseits mehr eine Spielerei, die man vielleicht in den letzten Tagen auch auf den sozialen Netzwerken gesehen hat. Es gibt halt relativ viele Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz oder des Maschinenlernens. Das sind dann manchmal nur so lustige Spielereien wie das Gesicht von einem Politiker auf ein Musikvideo draufsetzen und dann wackelt der Kopf so lustig. Und das ist in dem Kontext natürlich gut einordnenbar, aber das Gleiche gibt es halt im Bereich der Sprachsynthese und die Technologien werden immer, immer effektiver und es gibt auch nicht mehr so, vor allen Dingen, weil es im Game-Bereich ziemlich viele Entwicklungen gibt in die Richtung, das Uncanny Valley, also dass du sofort merkst, dass es eine synthetisierte Darstellung ist, sondern die Kompetenzen, die man dafür braucht, zu erkennen, ob Informationen wirklich in dem Kontext wiedergegeben werden, in dem sie ursprünglich mal entstanden sind, werden immer komplexer. Und teilweise braucht man auch Softwareinstrumente, um überhaupt nachweisen zu können, wo eine bestimmte Quelle herstammt. Und genauso wichtig ist es, glaube ich, im Bereich von Open Source Investigations. Und da gibt es auch aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel, also wir selber haben natürlich das Syrian Archive gefördert, die ja mit Videoaufnahmen aus Konfliktgebieten, die auf sozialen Medien auffindbar waren, zum Beispiel auf YouTube, eben Analysen durchführen und also softwaregestützte Recherchen mit Bildmaterial, die Erkenntnisse über Kampfhandlungen und Menschenrechtsverletzungen klar machen. Das Gleiche ist halt auch geschehen. Im Januar hat ja leider der Sturm auf das Kapitol stattgefunden und da wurden die Ermittlungen auch auf visuelle Beweismaterialien gestützt, von Menschen, die halt sehr, sehr gut sind in Internetrecherche und teilweise alle möglichen Informationen über diejenigen rausgefunden haben, die diesen Sturm halt durchgeführt haben. Und das ist nicht immer unproblematisch, weil natürlich da gegebenenfalls auch, insbesondere wenn es falsche Vermutungen sind, Persönlichkeitsrechte gebrochen werden können. Aber es sind auf jeden Fall alles Mittel, die für journalistische Arbeit von Playern wie Bellingcat oder so schon lange eingesetzt werden, wo man sozusagen als Gesellschaft aber sehr schnell aushandeln muss, wie sollen diese Instrumente laufen? Wie stellt man sicher, dass die Beweisführung irgendwie sauber ist? Welche rechtlichen Regularien braucht es vielleicht und genau, was für Kompetenzen muss man dafür mitbringen, wenn man als normaler Internetnutzer in solche Recherchen einsteigt? Und das sind alles Fragen, von denen ich irgendwie erwarte, wahrscheinlich, dass in den Einreichungen Projektideen dazu dabei sein werden, aber es gibt halt darüber hinaus, selbst in der Infrastruktur, also wenn es darum geht, wie findet man eigentlich Informationen auf? In einem Browser beispielsweise, die da wichtig werden. Es gibt eine ziemlich große Bandbreite, mit der man sich beschäftigen kann als Entwicklerin.
Ja, und genau, du hast ja gerade auch damit angefangen, darauf einzugehen, was unter anderem Herausforderungen sein können, wie zum Beispiel, dass man irgendwie da Beweisketten ordentlich rekonstruieren kann. Was sind da noch andere Herausforderungen, die sich daraus ergeben? Also ich denke da zum Beispiel an jetzt gerade so die typischen Beispiele, die ich bekomme, zum Beispiel über den Newsletter von Korrektiv, wo so jeden Tag auch so dieser eine, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, der Faktencheck des Tages heißt es, glaube ich, wo sie dann immer so Hoaxes aus sozialen Medien in der Regel so ein bisschen aufdecken und zeigen, okay, das wird hier überall geteilt und das stimmt aber gar nicht. Also das sehe ich so ein bisschen so als eine große Herausforderung, wenn so zum Beispiel auch so nicht die klassischen Medien immer mehr als so Nachrichtenquellen fungieren, aber mich würde interessieren, was du noch für andere Herausforderungen an der Stelle auch siehst.
Ich glaube, ich sehe da vor allen Dingen eine Herausforderung, weil um diese bekannten Anfälligkeiten, dass in mehreren zeitlichen Dimensionen oder auch eben, dass Informationen aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gelöst wurde oder falsch dargestellt oder auch Bildbearbeitung und sowas, das hatte ich ja aufgezählt. Darüber hinaus gibt es halt auf Seiten derjenigen, die die Medienplattformen sind, natürlich auch Bemühungen, sich damit auseinanderzusetzen, auch technologisch und dann sowas wie Content-Moderation als Prinzip zu etablieren, was eigentlich eine notwendige Überlegung ist, aber in der Art und Weise, wie das gerade funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert, ziemlich viele Herausforderungen mit sich bringt, weil es ist im Moment noch was größtenteils bei Clickworkern angelagert ist und die sind in prekären Arbeitssituationen, haben vielleicht nur eine Sekunde Zeit, um zu entscheiden, ob der Kontext, in dem ein Bild dargestellt ist oder eine Äußerung im Internet dargestellt wurde, ob das so stehen bleiben kann oder gegen irgendwelche Rechtsvorschriften verstößt und setzen damit sozusagen auch ein eigenes Verständnis von Recht durch, das dann bei Konzernen angelagert ist und eben nicht mehr wie sonst normalerweise geschützt durch das rechtliche System von Staaten und Nationen. Und dann gleichzeitig, wenn es aber teilautomatisiert ist, also auch da Technologien zur Content-Moderation eingesetzt werden, um eben die prekär bezahlten Menschen zu entlasten, da auch große Fehleranfälligkeiten passieren können. Und da wiederum gibt es dann einen interessanten Nexus eben zu Projekten, die mit Open Source Investigations arbeiten, weil wenn zu viel gelöscht wird und auch sozusagen man sich nicht darauf verlassen kann, dass Archive in der Form, in der man sie benutzt hat, immer weiter bestehen, weil es eben auch in einem Kontext von Unternehmen passiert und sozusagen YouTube-Videos, die man benutzt, hat in der Recherche einfach verschwinden und nicht mehr auffindbar, sondern funktioniert natürlich auch die Beweiskette, die man versucht hat zu führen, nicht mehr. Und das heißt, man muss sich auch überlegen, wie kriegt man denn alles, was an medialen Contents entstanden ist, wie bringt man das in Archive, die nachhaltig sind und nicht anfällig für solche Moderationsketten, die nicht wirklich funktionieren momentan.
Ja, total.
Genauso wie in allen anderen gesellschaftlichen Systemen wird Technologie manchmal angewandt, nur weil man sie hat und weil man halt auch Refinanzierung vielleicht darauf aufbauen kann. Und wo ich aus der Recherche finde, es hat sehr, 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 sehr gut geklappt, ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern selber oder bei den Medienhäusern, wenn die selber Innovationslabore aufmachen. Dann geht es da selten um Tech-Solutionismus, sondern genauso wie es bei uns ja im besten Fall sein soll, wird da halt überprüft, wie man emergente Technologien so einsetzen kann, dass sie den Informationswert steigern, irgendwie gut für die Gesellschaft sind. Und natürlich sind wir da ein bisschen gebiased, weil Michael Kreil selber in unserer Jury sitzt, aber der arbeitet zum Beispiel beim BR Data und AI Lab, wenn ich das richtig weiß. Und die haben in letzter Zeit 2 bis 3 große Recherchen rausgebracht, die sehr spannend waren und wo man eben neben den Informationen aus den Recherchen auch noch was darüber gelernt hat, wie die Technologie im Kontext von Journalismus dann dabei mitgeholfen hat, neue Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln, die sinnvoll sind. Und ich finde, sowas macht Spaß, wenn Leute selber neugierig sind und gleichzeitig aber auch kritisch dabei, wie Technologien eingesetzt werden in so sensiblen Gebieten. Denn Journalismus hat ja eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Funktion. Ich glaube, der Innovationsdruck ist halt ein bisschen da, weil man relevant bleiben muss. Man hat gar keine andere Wahl. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen, aber es braucht halt alles auch eine gute Einbettung, weil viel schiefgehen kann.
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Damit kann man doch hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Ich glaube, damit haben wir voll den guten Einstieg, um jetzt gleich noch mal ein bisschen konkreter so auch in die Lebenswelt von Journalisten einzutauchen mit dem Interview, was danach folgt. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier in unseren Trendreport so ein bisschen eingeführt hast und gebe natürlich die Empfehlung an alle Leute, die da zuhören, sich den, wenn sie mehr darüber wissen wollen, auch noch mal durchzulesen.
Danke dir, es war wie immer ein Vergnügen.
Ja, und ein deutsches Medium, das die Schnittstelle von Technologie und Journalismus thematisch so gut abbildet wie quasi kein zweites, ist netzpolitik.org. Im nächsten Interview habe ich jetzt die schöne Gelegenheit, mit Ingo Dachwitz und Alexander Fanta über ihre Arbeit und im Speziellen eine Studie aus dem vergangenen Jahr zu sprechen, in der sie die Verflechtung deutscher Medien mit dem Konzern Google untersucht haben. Hallo und herzlich willkommen, Alex und Ingo. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserer aktuellen Folge des Public Interest Podcasts dabei seid. Bevor wir thematisch einsteigen, würde ich euch erstmal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt und sagt, wer ihr seid, woran ihr arbeitet und was ihr sonst noch wichtig findet hier in dem Kontext.
Also mein Name ist Alexander Fanta. Ich bin Journalist bei netzpolitik.org und auch der Brüssel-Korrespondent. Ich berichte über EU-Themen, der Technologieregulierung und gemeinsam mit Ingo Dachwitz haben wir im Vorjahr die Studie Medienmäzen Google veröffentlicht, wie der Datenkonzern Google den Journalismus umgarnt.
Genau, Ingo Dachwitz, das bin ich. Ich bin auch Journalist bei netzpolitik.org. Ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftler und seit 5 Jahren Redakteur bei netzpolitik.org. Dort mit allem befasst, was mit Daten zu tun hat. Also das ist ein Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt ist der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also unter welchen Bedingungen findet eigentlich öffentliche Kommunikation statt? All das mit den Plattformen. Und irgendwie kommen beide Themen beim Thema Google zusammen. Und ja, deshalb war ich sehr froh mit Alex, diese Studie zum Medienmedizin Google zu machen.
Super, danke euch. Und ja, das passt ja perfekt, weil ich direkt mit der Studie, von der ihr gerade schon gesprochen habt, auch einsteigen will. Ihr habt es gerade schon genannt, die Studie heißt Medienmedizin Google, wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt. So rum. Und das ist eine Studie vom vergangenen Jahr, in der ihr das Verhältnis deutscher Medien zu Google beleuchtet habt, auf Basis einer Umfrage nämlich. Habt ihr das gemacht? Und ein Aufhänger darin ist ja diese Google News Initiative beziehungsweise Digital News Initiative von Google. Könnt ihr vielleicht einmal in ein paar Worten umreißen, was das eigentlich ist und auch sagen, woher euer spezielles Forschungsinteresse daran kommt?
Also das erste Mal davon gehört habe ich, dass Google Medien finanziert im Jahr 2016. Ich habe mich damals beworben für ein Stipendium am Reuters-Institut für Journalismusforschung in Oxford. Die bieten Journalisten die Möglichkeit, für ein paar Monate dorthin zu gehen und eine Forschung zu machen. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich eine Bewerbung machen konnte für ein Stipendium, das Google finanziert. Ich habe diese Möglichkeit in Anspruch genommen, bin nach Oxford gegangen und irgendwann habe ich dann auch Leute von Google kennengelernt und mir hat sich dann die Frage gestellt, warum finanzieren die das eigentlich? Also warum finanzieren die mich? Wieso finanzieren die andere Journalisten? Habe die Frage so ein bisschen mit mir rumgetragen und fand da auch gar nichts Böses dabei. Und eine Weile später habe ich bei Netzpolitik.org angefangen und gemeinsam mit Ingo und anderen immer wieder berichtet über Google, über seine geschäftlichen Interessen und auch wie die mit dem Journalismus zu tun haben. Und irgendwann ist dabei einfach die Frage aufgetaucht, naja, ist diese Medienfinanzierung, die Google betreibt, eigentlich Teil der geschäftlichen Strategie des Konzerns. Mhm. Und irgendwann ist mir dann auch die Dimension des Ganzen bewusst geworden. Also wir reden hier von hunderten Millionen Euro, die Google für den Journalismus ausgibt. Und wir, glaube ich, wissen genug über solche Konzerne, um zu verstehen, dass so etwas nie völlig aus altruistischen Motiven passiert, muss man so sagen. Und so haben wir dann angefangen, das systematisch zu untersuchen und waren dabei auch, würde ich sagen, somit die Ersten, die das gemacht haben. Und auch bisher gibt es immer noch kein großes Interesse daran, was ich ein wenig merkwürdig finde.
Genau, vielleicht kann man es ja mal kurz zusammenfassen. Also die News Initiative, alles fing eigentlich damit an, dass Google in Frankreich einen Fonds aufgelegt hat, um die Publisher, um die Verlage dort zu bezahlen. Der ist politisch ausgehandelt worden. Es gibt ein schönes Foto von dem damaligen Google-CEO Eric Schmidt und dem damaligen französischen Präsidenten François Hollande, die eben diesen Deal ausgehandelt haben, dass Google, damit sie nicht besteuert werden auf digitale Werbung, damit sie keine extra Steuer auf digitale Werbung bekommen, damit die Publisher, die Verlage endlich aufhören, das zu fordern, dass sie irgendwie beteiligt werden an Googles Werbeeinnahmen, sollte Google diesen Fonds auflegen. 60 Millionen Euro hat Google dann an die Medien in Frankreich ausgezahlt und das scheint Google gut gefunden zu haben. Der Prototyp sozusagen ist dann überführt worden in eine weitere Variante, ist dann ausgerollt worden europaweit. Da hat Google dann im Rahmen der Digital News Initiative zwischen 2015 und 2018 200 Millionen Euro. Nee, Alex, wie viel war es? 150 Millionen im Rahmen des D&I-Fonds ausgezahlt für Innovationsprojekte bei Medien. Also die durften Technologieentwicklung machen, man konnte sich da bewerben und dann hat ein Gremium darüber entschieden, in dem Google-Vertreter und Branchenvertreter saßen und dann hat man irgendwie Zuschläge bekommen, irgendwie bis zu 1 Million Euro. Genau. Und das ist dann, Google hat inzwischen dann im Anschluss an diese Digital News Initiative in Europa dann europaweit ab 2018, 2019 weltweit ausgerollt, weiter so Medienförderprogramme. Und die bündeln jetzt alles. Die haben eine ganz große Bandbreite an Initiativen, mit denen sie den Journalismus umgarnen, so wie wir es eben feststellen. Mhm. Also diese Fellowships, wie Alex sie besprochen hat, dann diese Geldgeschenke für Innovationsentwicklung. Dann gibt es irgendwie Gesprächsrunden, dann gibt es Festivals. Google veranstaltet eigene Festivals für die Medienbranche und ist Sponsor von allen möglichen Branchen-Events und Preisverleihungen. Genau. Und dann gibt es eben selbst noch die technologische Dimension, die wir auch noch mit angeguckt haben in der Studie. Also es gibt kaum ein Medium, eigentlich kein Medium jedenfalls, das wir befragt haben, die nicht auch irgendwo auf Google als Dienstleister angewiesen sind, indem sie Google-Dienste benutzen, sei es nun irgendwie für Web-Analytics und Werbung, wo sie ja dann gleichzeitig irgendwie auch Konkurrenten sind mit Google um den Online-Werbemarkt, aber eben auch ja wirklich für Recherche, also Google die Suchmaschine, aber eben auch Google Earth und andere Produkte für Recherchen, dann für die Zusammenarbeit und Kollaboration, Google Kalender, Google Mail und so weiter, also wirklich die ganz große Bandbreite. Und es gibt eigentlich kaum ein Medium in Deutschland, das ohne Google-Technik auskommt. Und das haben wir sozusagen, wir haben versucht, dieses ja verworrene Beziehungsgeflecht so ein bisschen zu entflechten und zu gucken, okay, welche Hüte hat jetzt eigentlich Google auf und gegenüber den Medien und vor allen Dingen auch, wie beeinflusst diese Vielfalt an Beziehungen und vor allen Dingen aber natürlich eben auch diese Geldgeschenke, dieser Geldfluss, welchen Einfluss hat das auf die Medienbranche?
Ja, an einer Stelle in der Studie schreibt ihr dann ja auch direkt, also eine entscheidende Dimension dieser Verflechtung zwischen Google und den Nachrichtenmedien ist die Abhängigkeit der Medienbranche von den Produkten des Technologiekonzerns. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast und noch viel krasser, könnte man ja sagen, ist aber auch natürlich auch die Abhängigkeit von den Finanzspritzen, mit denen sie da umgarnt werden, wie du es so schön gesagt hast. Aber um vielleicht einmal kurz auf der Seite zu bleiben mit den Google-Produkten, du hast ja gerade wirklich schon erzählt, irgendwie vom Browser über Kalender bis zu AdSense etc. pp. Nutzen die Medienhäuser quasi so alle Google-Produkte, die es eigentlich so gibt. Und was ist denn eure Einschätzung, oder vielleicht kam das auch in der Studie ja auch raus, was denn der Antrieb für diese Medien ist, Google zu nutzen? Also kommt das ganz explizit auch daher, dass sie halt auch so finanziell unterstützt werden, oder denkt ihr, dass sie das vielleicht am Ende auch sowieso nutzen würden? Und dann darüber hinaus auch die Frage, ist es denn so, dass vielleicht Tools anderer Anbieter dann irgendwie weniger gut sind oder einfach weniger bekannt oder weniger praktisch für die Medienhäuser? Wie ist das?
Also, was man von Anfang an, glaube ich, klarstellen muss, ist, Google ist für die Medien in gewisser Hinsicht alternativlos, und das ist auch schon lang so. Diese geschäftliche Dimension der Beziehung, die war schon da, lange bevor Google angefangen hat, die Medien zu fördern. Also zum einen wer Medieninhalte über Google sucht, der landet dann oft auf deren Seiten. Und das ist immer schon eine richtig wichtige Art gewesen für Medien, wie sie Besucher, wie sie Aufmerksamkeit, wie sie Traffic bekommen. Deswegen machen auch die meisten Medien, haben sehr viel Aufwand auf Search Engine Optimization, was in Wirklichkeit einfach Google Optimization ist. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, Google dominiert jetzt seit einem Jahrzehnt, würde ich sagen, das Online Werbungsökosystem. Und zwar, das machen sie auf die Art, sie haben viele Firmen gekauft, wie DoubleClick, die relevant sind. Sie betreiben die Server, über die diese Online-Werbeauktionen stattfinden, über die das meiste Geld global ausgegeben wird. Und sie verkaufen auch eigene Werbeflächen. Sie helfen aber eben auch, Werbeflächen auf Nachrichtenmedien zu verkaufen. Das heißt, Google ist ein ganz wichtiger Geschäftspartner für die meisten Nachrichtenseiten. Und je mehr sich das Geschäftsmodell einer Nachrichtenseite auf Werbung stützt, desto wichtiger ist auch Google. Und in diese Gemengelage kommen wir rein. Und als irgendwann einmal Googles geschäftlicher Gewinn groß war und die Medien gleichzeitig ökonomische Probleme haben, begann die Klage vor allem von großen Presseverlagen in Europa, Google klaut uns da Geschäft. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist irgendwie schwer zu beurteilen, aber Faktum ist, die Medien haben angefangen, bei ihren jeweiligen nationalen Regierungen anzuklopfen und zu sagen, Google macht hier Kohle, wir machen keine Kohle, deswegen wollen wir Kohle von Google sehen. Und in Frankreich hat man überlegt, machen wir jetzt eine Steuer auf Online-Werbung. In Deutschland hat man versucht, ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzuführen. Google hat dann eigentlich auf diesen politischen Druck hin reagiert und dann ihre Fonds aufgesetzt. Das ist die Genesis.
Genau. Man kann aber, glaube ich, zumindest für die ersten Fonds nicht sagen, dass diese auch dazu geführt haben, dass die Medienunternehmen dann mehr Google-Produkte genutzt haben, sondern das sind eher parallele Entwicklungen. Also gerade dieser D&I-Fonds, der im Schwerpunkt für uns lag, der 150 Millionen Euro in Europa verteilt hat an Medien, der hat jetzt nicht erkennbar einen Fokus auf Google-Produkte irgendwie gehabt. Also hier, ihr kriegt das Geld, aber nur, wenn ihr mit Subscribe with Google arbeitet, sondern der Umweg zu den Produkten ist dann eher ein bisschen längerer, dass es eher grundsätzlicher darum geht, irgendwie eine gute Basis aufzubauen, eben auch, wie Alex gerade gesagt hat, um diese medienpolitische Regulierung abzuwehren. Und die Produkte sind eigentlich schon einfach, also das sagen jedenfalls die Medienmanager, Google ist, was die Produkte angeht, für uns ein Partner wie jeder andere, ein Geschäftspartner. Und wenn sie gute Produkte haben, dann benutzen wir sie. Wenn sie keine guten Produkte haben, dann benutzen wir sie nicht. Mhm. Also die Dominanz hat durchaus dann auch einfach was mit Googles genereller Marktdominanz zu tun und damit, dass Google aber schon auch einen klaren Fokus hat in seinen Produkten auf die Medienbranche. Also sozusagen erkannt hat, dass das ein lukrativer Markt ist und sich ja inzwischen auch mit anderen Plattformkonzernen irgendwie ein Battle darum liefert, wer beispielsweise irgendwie den Abo-Dienst für die Nachrichtenmedien jetzt herstellt. Da hat Google eben Subscribe with Google. Und wir können sehen, dass im Wandel dieser Initiativen jetzt mit der GNI, der Google News Initiative weltweit, inzwischen deutlich stärker auch Google dann doch auch die Förderung verknüpft mit den eigenen Produkten. Also es gibt irgendwie eine eigene Förderlinie für Subscribe with Google Projekte oder es werden eben auch Medien dafür bezahlt, dass sie Nachrichtenformate für YouTube entwickeln. Also das sehen wir in den letzten Jahren deutlich stärker, dass es da jetzt auch das, was es am Anfang nicht gab, wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen der Förderung und den eigenen Google-Produkten.
Okay, gut, das hört sich ja danach an, als wird das eher noch immer weiter an zusammengehen quasi, also Medien und Google und vor allem auch die Benutzung der Produkte von Google. Was bräuchten denn Medienhäuser aus eurer Sicht vielleicht auch für Anreize, um sich von Google und den Produkten zu lösen? Also ihr habt es ja schon dargelegt, auch dass Google da seit 10 Jahren eigentlich die absolute Marktmacht besitzt. Aber gibt es aus eurer Sicht einen Weg, da ein bisschen rauszukommen?
Also ich glaube, die Antwort dafür liegt auf verschiedenen Ebenen. Ich möchte auch in Erinnerung rufen, die EU-Kommission hat vor nicht allzu langer Zeit Voruntersuchungen gestartet wegen Googles Dominanz am Werbemarkt. Das heißt, da laufen Untersuchungen. Es gibt auch neue Gesetze, die darauf abzielen, Googles Dominanz einzuhegen, die jetzt quasi diskutiert werden. Also da meine ich vor allem den Digital Services Act, Digital Markets Act. Zugleich gibt es ja auch von Seiten der Datenschutzbehörden seit längerem Bemühungen, dass sie gut Googles Datensammelei, auf der die Dominanz am Werbemarkt beruht, einzuschränken. Mhm. Das mal vorweggeschickt. Auf der individuellen Ebene können Medien natürlich schon einiges machen. Sie können zum Beispiel versuchen, aus diesem Markt für personalisierte, auf Basis von persönlichen Daten maßgeschneiderte Werbung einfach auszusteigen und stattdessen zum alten Prinzip von kontextbasierter Werbung zurückzukehren. Also die Presseverlage fürchten, dass sie da Einnahmen verlieren, auch wenn das besser für den Datenschutz wäre und besser wäre, um eben die Marktdominanz von großen Tech-Konzernen einzuschränken. Und ich meine, auf einer gewissen Ebene verstehe ich auch, dass es an innovativen Alternativen zu den Google-Produkten fehlt. Ja, weil Google und auch Facebook und andere Firmen, die entwickeln ständig neue Tools, die für die Verlage praktisch sind oder bieten eben gratis Analytics-Werkzeuge wie Google Analytics an, mit denen man Besucherströme messen kann. Und die Frage ist, warum gibt es hier nicht tolle Alternativen und auch vielleicht öffentliches Geld, um diese tollen Alternativen auf Open-Source-Basis zu entwickeln? Mhm. Das würde ich mal so in den Raum stellen. Aber natürlich, jetzt niemand zwingt einen Presseverlag heute, ein Google-Produkt zu verwenden und niemand zwingt einen Presseverlag, seine Nutzer zu tracken. Und hier liegt die Verantwortung schon auch bei den Verlagen selber, quasi sich aus dem Google-Ökosystem zu verabschieden.
Mhm. Genau, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es da auf der EU-Ebene auch die Beschränkung, die Bestrebung gibt, da die Wettbewerbsmacht von Google auch so ein bisschen zu untersuchen. Und ich würde aber gerne nochmal konkret nachfragen. So klar, einerseits sind die Verlagshäuser selbst in der Pflicht, da zu schauen, wessen Produkte sie verwenden und wie sie sich da positionieren. Aber habt ihr, ja genau, oder eurer Ansicht nach, sollten die Bedürfnisse von so Nachrichtenmedien nach technologischer Unterstützung, die also meiner Einschätzung nach ja wahrscheinlich auch eher immer größer werden als noch kleiner, eher von Unternehmen der freien Wirtschaft wirklich gestillt werden? Oder seht ihr da halt auch andere AkteurInnen, zum Beispiel staatliche oder supranationale, auf supranationaler Ebene in der Pflicht?
Naja, ich glaube schon, dass es okay ist, dass Medien, die ja eben privatwirtschaftlich organisiert sind zum Teil, also es gibt ja einfach eine bunte Medienlandschaft, die ja auf unterschiedlichen Säulen fußt. Es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt staatliche Medien wie die Deutsche Welle, die ja auch relativ viel Förderung bekommen hat aus der Google News Initiative, und es gibt eben einfach auch eine große Bandbreite privatwirtschaftlich organisierter Medien. Das sagen die Medien selber, ist ja ein Garant für Staatsferne überhaupt erst, dass sie unternehmerisch, dass sie staatsunabhängig finanziert sind. Das heißt, die haben auf jeden Fall selber erstmal ein Interesse daran, dass das auch privatwirtschaftlich funktioniert. Ich finde, worauf wir hinweisen mit der Studie ist, man muss dann halt einfach gucken, wenn man so ein extrem mächtiges Unternehmen hat, das auf so vielen Ebenen dann aber irgendwie als Partner und Freund sich andient, irgendwie, dann wird es problematisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht auch grundsätzlich, die meisten Medien funktionieren als Unternehmen, und da kann man sich auch Dienstleister einkaufen, und gleichzeitig wäre es natürlich irgendwie toll, eine offene Innovationslandschaft für technologische Entwicklung im Medienbereich zu haben, die nach anderen Prinzipien funktionieren, die nicht entweder nach dem Gutdünken von Google funktionieren oder eben total eingeschränkt nur stattfinden, weil das muss man auch mal sehen. Google ist da wirklich in eine Lücke vorgestoßen. Also die Medien sagen, sie hätten kaum Innovationsprojekte, technische Innovationsprojekte machen können, wenn sie nicht das Google-Geld bekommen hätten. Das haben uns jedenfalls viele unserer Interviewpartner gesagt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch eine Lücke für Public Interest Tech und auch für öffentlich finanzierte, aber öffentlich auch zugängliche Technologieentwicklung, die dann, ja, Alex hat eben schon gesagt, ja, eine Source und wirklich vielfältig gesellschaftlich genutzt werden kann. Da gäbe es auf jeden Fall eine Lücke und einen Bedarf.
Okay, und wo wir jetzt ja hier gerade schon mal die Chance haben, wirklich mit Journalisten auch selbst zu sprechen, würde mich natürlich interessieren, wie es bei euch selbst bei Netzpolitik in der Redaktion denn aussieht. Also wie ist bei euch so der Einsatz von technologischen Tools und Hilfsmitteln, und was ja, glaube ich, gerade auch zum Beispiel im Bereich von Open-Source-Technologie manchmal ein Problem ist, wie gut das überhaupt verfügbar ist. In Teilen muss man ja irgendwie so Dienste selbst hosten oder so, wenn man zum Beispiel da sehr hohen Wert auf Datenschutz legt. Also die Frage, nutzt ihr viele Sachen, und wie schätzt ihr da auch die Verfügbarkeit und den Zugang und die Bedienbarkeit von den Sachen ein, die ihr nutzt?
Ja, also Ingo, du kannst gern, vielleicht hast du auch, kannst du das besser sagen als ich, also geh du mal voran.
Alright. Also erstmal ist für uns bei netzpolitik.org klar, dass wir keine Google-Produkte und Google-Dienste nutzen. Und dass wir unseren Krams selber hosten. Also wir sind sehr froh, dass wir sozusagen einen wunderbaren Admin haben und viele Leute im Team, die sozusagen sich damit drum kümmern, dass wir unsere eigene Infrastruktur besitzen sozusagen, dass wir da nicht abhängig sind von anderen Diensten, dass wir da möglichst unabhängig agieren können von anderen. Und das heißt also nicht nur unser Content, irgendwie unser Blog ist irgendwie selbst gehostet, sondern, ja, weiß nicht, wir haben irgendwie einen eigenen Austauschserver, wir haben irgendwie eigenen Pads, unsere Pads, in denen wir kollaborativ zusammenarbeiten, liegen bei uns auf unserem Server. Wir machen ja kein Tracking, aber wir gucken zumindest so statistische Auswertungen, das findet in einem lokal gehosteten Matomo statt und so. Also das ist ja schon schon, ich empfinde das als großen Luxus, aber eben auch als sehr wichtigen Punkt für unsere Unabhängigkeit, dass das möglich ist. Genau. Was jetzt die Tools angeht, ich glaube, wir haben sozusagen eine gute Basisausstattung und das ist auch alles gut funktioniert auch gut. Wir haben allerdings schon regelmäßig irgendwie Debatten darum, ob wir nicht durch irgendwie Kollaborationstools unsere Arbeit noch irgendwie erleichtern können, unsere Abstimmung untereinander verbessern könnten. Also unser wichtigstes Kommunikationstool jetzt ist neben E-Mail und ein selbst gehostetes Jitsi natürlich jetzt als Videokonferenztool für den Lockdown oder für die Zusammenarbeit ist halt ein Jabber-Chat. Mhm. Und da haben wir schon öfter mal die Debatte, wäre da nicht irgendwie was Nettes möglich? Ich persönlich gucke immer ein bisschen neidisch auf dann die Leute bei anderen, die irgendwie bei Konzernen arbeiten oder auch bei anderen NGOs, die da nicht so viel Wert drauf legen und dann irgendwie Slack nutzen beispielsweise. Ich finde es schon richtig und gut, dass wir sozusagen da bei bestimmten Diensten einfach die Finger von lassen oder gucken, ob wir es selbst hosten können. Aber wir haben diese Debatte, ob wir uns nicht noch irgendwie weiterentwickeln können, tooltechnisch, schon öfter mal. Und ja, es gibt ja irgendwie auch eine Open-Source Slack-Alternative. Das steht, glaube ich, aus, dass wir uns Mattermost mal angucken.
Okay, aber wenn ich da nochmal nachhaken darf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du genau, dass ihr die Sachen selbst hosten könnt, das findet ihr total gut und euer Systemadministrator kümmert sich da wunderbar rum. Aber jetzt, also bin ich nicht Expertin für die Verfügbarkeit von guten Systemadministratoren in Deutschland, aber meine Vermutung wäre, einige gibt es da schon. Also wir haben bei der OKF zum Beispiel auch einen, der total super ist. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das nicht irgendwie auch für die allermeisten Medienhäuser einfach nicht auch eine gute Lösung wäre, Sachen so mehr in-house zu machen.
Das machen die ja teilweise auch. Also die MedienmanagerInnen, mit denen wir gesprochen haben, haben sozusagen sehr deutlich als rote Linie gezogen, dass sie niemals Inhalte nur bei Google hosten würden oder das, was Facebook mal wollte, dass man irgendwie Artikel bei Facebook auf der Seite veröffentlicht und gar nicht mehr auf der eigenen Seite. Da gucken die schon drauf. Wenn wir von der Abhängigkeit sprechen von Google, ist es auch eher eine, die jetzt sozusagen an der Google arbeitet und wo drauf hingearbeitet wird. Das ist eine große Rolle, die Google spielt und wir haben so ein bisschen identifiziert eigentlich das Ziel, dass Google irgendwie Journalism OS werden möchte, also irgendwie das Betriebssystem und die Plattform für digitalen Journalismus zu werden. Aber es ist jetzt beileibe nicht so, dass die nicht auch in einigen Teilen dann schon auch selber Dinge hosten würden oder sowas.
Ja, okay. Gut, dann würde ich mal noch auf eine zweite Studie zu sprechen kommen, nämlich eine aus dem Jahr 2017, die Alex geschrieben hat. Und sie ist erschienen beim Reuters Institute und heißt Putting Europe's Robots on the Map, Automated Journalism in News Agencies. Und in der Studie geht es ja darum, dass Redaktionen vermehrt Algorithmen auch zur Generierung relativ einfacher Nachrichtentexte nutzen. Man nennt das auch ein bisschen polemisch vielleicht Roboterjournalismus. Und ich würde da gerne nochmal drüber sprechen, weil es ja auch ein super Beispiel dafür ist, wie im Journalismus auch Technologie innovativ eingesetzt wird, um zum Beispiel in diesem Fall, ist so mein Eindruck, auch die Arbeitslast zum Beispiel von JournalistInnen zu reduzieren. Und in der Studie, die du, Alex, dazu durchgeführt hast, wurden ExpertInnen ja unter anderem dazu befragt, was die Chancen und aber auch die Grenzen dieser Technologie sind. Und was kam denn dabei raus?
Also ich habe mir angesehen, wie vor allem große Nachrichtenagenturen in Europa diese automatisierte Textgenerierung verwenden. Und ich habe herausgefunden, dass es doch schon einige Beispiele gab. Also das war ja 2017 auch wieder eine kleine Ewigkeit her, was technologische Entwicklung angeht. Und schon damals gab es also lauter Beispiele, wo also von einfachen quasi Text, also Lückenbausteintexten bis hin zu schon recht quasi anspruchsvollen Sachen, wo dann, was weiß ich, zum Beispiel eine norwegische Nachrichtenagentur, die sich Fußballergebnisse, also quasi aus den Ergebnistabellen automatisch Texte generieren lässt, bis hin zu einer Finanznachrichtenagentur, die schon halbe Analysen auch mit Rückschau, mit Einbeziehung historischer Daten macht. Genau, und diese Tendenz, die gab es eben, also diese Sachen gab es schon damals und das hat sich seither weiterentwickelt und wird immer häufiger eingesetzt, Und ich glaube, immer häufiger ist die Chance hoch als Medienkonsument, dass man mal irgendwo auf einen automatisch generierten Text stößt, sei das bei der Sportberichterstattung, bei der Finanzberichterstattung oder auch wenn mal für nach Wahlen für einzelne Wahlkreise ein schneller erster Text generiert wird, automatisch vom Algorithmus.
Und genau, was haben so die ExpertInnen aber auch gesagt, was im Zweifel vielleicht die Grenzen dieser Technologie sind? Also jetzt mein Eindruck wäre, dass du hast es ja jetzt gerade selber schon auch verdeutlicht, dass diese automatisch generierten Texte vor allem eher so für simple Zusammenhänge gut funktionieren. Jetzt mein Eindruck wäre, dass vielleicht für jetzt sehr konkrete oder sehr komplexe Analysen oder so eher nicht das richtige Tool sind, oder?
Also ich glaube, die Algorithmen sind gut darin, Korrelation aufzuzeigen. Bei Kausalität werden sie sich wohl immer etwas schwer tun. Also leicht ist es, Dinge herauszufinden und herauszubringen mit automatischer Textgenerierung, die sich gut in Datenpunkten zeigen lassen. Was sich aber eben schwer zeigen lässt, ist alles, was außerhalb von strukturierten Daten passiert. Und damit bist du schon in einer natürlichen Hürde. Was ich auch bemängelt habe, dann auch in späteren Geschichten und Analysen, die ich gemacht habe, ist, dass sehr oft dann bei diese quasi robotergenerierte Berichterstattung dann den Kontext weglässt und bei dem Punkt ist, wo man zwar Datenpunkte abbildet, aber nicht wirklich sagen kann, warum ist das so. Und das ist, finde ich, eine der Hauptaufgaben des Journalismus.
Ja, okay, verstehe. Und hast du dich jetzt irgendwann innerhalb der letzten 4 Jahre auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und vielleicht irgendwie auch einen Blick darauf bekommen, wie sich die Nutzung von diesen robotergenerierten Texten weiterentwickelt hat? Also ist das durch die Decke gegangen oder gleich geblieben oder vielleicht ist man schon wieder davon abgekommen? Wie hat sich das so weiterentwickelt?
Also ich habe den Eindruck, das war so ein Hype.
Okay.
Mitte der 2010er Jahre. Also ich sehe jetzt immer wieder neue Beispiele, wo jemand das macht, aber die Erwartung war, dass sich diese Technologie sehr schnell weiter entwickeln wird. Es gab Firmen auch in Deutschland, die schlüsselfertige Lösungen für Roboterjournalismus angeboten haben. Aber es hat sich dann doch nicht so rasant ausgebreitet wie erwartet. Ich glaube, die meisten Medienhäuser in Deutschland machen das noch immer nicht. Auch Google hat bei seiner DNI einige Roboterjournalismusprojekte gefördert. Aber mir wäre jetzt nicht bewusst, dass wahnsinnig viele davon serienreif eingesetzt werden. Ich glaube, da gab es, wie so oft bei Technologie, bei Innovation, auch gerade bei dem Thema Automatisierung und Algorithmen, ganz übersteigerte Erwartungen, die dann nicht den, diese scheinbar messianischen Ergebnisse geliefert haben, die man hofft hat.
Ja, okay, na dann passend zur Formulierung der übersteigerten Erwartungen würde ich zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die Makroebene gehen und auch nochmal fragen, was ist denn eure Einschätzung, was sind die Chancen und was am Ende die kritischen Punkte in dieser größeren Konstellation von Medien und Technologie und vielleicht auch gerne schon damit verbunden ein bisschen beantworten, was es vielleicht braucht, damit die Chancen genutzt werden können, um journalistisches Arbeiten erfolgreich weiterzuentwickeln mit Hilfe von Technologien.
Ja, also ich glaube, wir wollen natürlich, dass der Journalismus Schritt halten kann mit den technischen Entwicklungen. Also ich glaube, die Chancen sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also für die Recherchemöglichkeiten, die sich sozusagen durch Technologien, die Auswertung großer Daten beispielsweise ermöglichen, in der Kollaboration und Zusammenarbeit auch ja über Länder und Kontinente hinweg beispielsweise, was neue Ausspielformate, neue Wege zu den LeserInnen, zu den HörerInnen, zu den KonsumentInnen sozusagen angeht. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, große Chancen, wo Technologie neue Möglichkeiten bietet und ja Dinge vielleicht auch, aber auch vielleicht eben auch Prozesse irgendwie effizienter gestaltet werden können. Das denke ich schon. Ich glaube, es ist Nur was wir eben sehen, ist eine der Gefahren, die wir eben ganz klar sehen in unserer Studie, ist, dass das eben in Abhängigkeit oder in zu großer Nähe zu einem Tech-Player, wie zu einem großen Tech-Konzern wie Google passiert an der Stelle. Facebook macht das ja auch. Die haben auch ein großes Programm irgendwie, mit dem sie versuchen, sich an den Journalismus heranzuwanzen. Auch andere, sozusagen auch ein Unterkapitel unserer Studie beschäftigt sich eigentlich nur damit, die Takeovers, die es in den letzten Jahren so gab von Seiten von Tech-MilliardärInnen, die irgendwie Medien übernommen haben. Das heißt also, da muss man, glaube ich, schon gucken, dass man ja einerseits sowohl was die eigene Infrastruktur angeht, nicht nur Sicherheit und Datenschutz garantiert, sondern eben auch unabhängig ist und gleichzeitig nicht eine zu große Nähe entsteht jetzt zu einem der Player, der eben Google ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Google ist ein Unternehmen, das aus gutem Grund Gegenstand zahlreicher investigativer Recherchen ist. Da sträubt es sich sozusagen, dass die dann ein Partner sein sollen bei solchen Prozessen, wenn sie gleichzeitig Gegenstand dieser Recherchen sein sollen. Also das ist, glaube ich, eine der großen Gefahren. Und Alex, du kannst ja vielleicht noch sagen, wie es besser gehen kann.
also im Idealfall haben wir quasi in den nächsten 10 Jahren eine Medienlandschaft, die resilient ist, wo privatwirtschaftlich agierende Medien sich tatsächlich gut finanzieren können, wo es keine Abhängigkeitsverhältnisse von einzelnen großen Tech-Konzernen gibt, wo Leute auch bereit sind, für gute Informationen zu zahlen, für auch Non-Profit-Medien, wie zum Beispiel Netzpolitik.org, finanziell zu unterstützen. Das ist jetzt nicht rein ein Spendenaufruf für uns, aber ich glaube, wir sehen gerade jetzt, wie wichtig freie, kritische Medien für die Demokratie sind. Und gerade da sollte es eben klar sein, es gibt keine Abhängigkeiten, es gibt keine strukturellen Probleme, wo quasi eine große Firma einen Algorithmus ändert und auf einmal sind die Nachrichten viel weniger sichtbar, auf einmal sind manche Leute komplett von Nachrichten abgeschnitten. Das sollte jetzt möglich sein. Wie wir diese Vision genau erreichen, ich glaube, da sind 1000 kleine Schritte notwendig. Aber der größte Hebel, den man ansetzen kann, ist für die Nachrichtenmedien sich aus der Klammer der Tech-Konzerne zu lösen.
Okay, das finde ich ein mächtiges Schlusswort. Und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr uns hier beehrt habt im Podcast und dass ihr uns so interessante Einblicke in die Arbeit zu eurer Studie und auch darüber hinaus gegeben habt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ja, danke für die Einladung. Wir sind schon gespannt auf die Projekte dann der nächsten Förderrunde.
Ja. Tja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat gerade auch dieses zweite Interview mit Alex und Ingo jetzt nochmal gezeigt, dass es bei Technologieentwicklung, bei Open-Source-Entwicklung wie so oft nicht nur wirklich auf die reine Technologieentwicklung eben ankommt, sondern auch einfach diese breitere Gemengelage zu betrachten ist und dass auch Technologieentwicklung immer auch ein Thema von Marktmacht ist und auch ein Thema von politischen Fragestellungen. Und ich hoffe, euch hat dieses Interview genauso erhellen können wie mich. Das war es dann auch schon wieder mit unserem Public Interest Podcast. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr auf eure Bewerbungen für unsere nächste Förderrunde. Wir freuen uns auf alle Bewerbungen, die wirklich auch explizit aus dem Bereich Medien und Journalismus kommen, weil das ja das Trendforschungsthema war. Unter dem entsprechenden Themenreiter bei den Projekten auf unserer Webseite findet ihr auch schon einige spannende Projekte zu dem Thema. Aber ich möchte auch nochmal betonen, dass die Ausschreibung, wie gesagt, themenoffen ist. Also bewerbt euch gern auch mit allen anderen möglichen Public Interest Tech Projekten, die ihr so im Kopf habt. Das war's dann jetzt erstmal wieder. Ich verweise euch gern nochmal auf unsere Webseite, auf unseren Twitter-Account, auf unsere Shownotes und sage dann erstmal Tschüss und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast zusammen. Macht's gut!